Halleluja. Wir wollen weitermachen an der Korinther-Serie. Aber bevor wir weitermachen, ist es okay, wenn ich einen Witz erzähle? Natürlich ist es okay. Ich frage immer nur so, okay? Aber ich erzähle trotzdem den Witz. Da waren Eltern, die hatten einen Sohn, der war schon in seinen 30ern und er hat noch immer bei den Eltern gewohnt und irgendwann mal haben die Eltern sich gesagt, hey, weißt du was? Was wird man aus dem Sohn werden? Und sie haben sich echt gefragt, was wird aus dem Sohn werden? Und dann hat der Vater eine Idee gehabt und hat gesagt, weißt du was? Nächstes Mal, wenn er reinkommt, wir stellen auf den Tisch eine Bibel, 20 Euro und eine Schnapsflasche. Und er hat gesagt, und dann schauen wir, was er von diesen drei Sachen nimmt. Okay, wir verstecken uns und gucken, was er nimmt. Wenn er die Bibel nimmt, dann wird er Pastor, okay? Damit können wir leben. Wenn er die 20 Euro nimmt, dann wird er ein Finanzberater. Ist auch okay. Aber wenn er die Flasche nimmt, boah, dann weiß ich nicht, ob wir Hoffnung haben für ihn. Der Sohn kam rein. Sie haben geguckt. Der Sohn setzte sich vor die drei Sachen, öffnete die Bibel, las in der Bibel. Irgendwann hat er die Bibel zugemacht, hat einen Schluck von der Flasche genommen. Dann stand er auf, hat die Bibel unter den Arm genommen, die 20 Euro in die Tasche und die Flasche unter den anderen Arm. Und der Vater hat gesagt, oh nein, er wird Politiker. Okay. Ihr wisst ja, wir sollen für unsere Politiker beten, okay? Meine Witze sind in der Regel nicht theologisch korrekt, okay? Sondern es ist wichtig, dass wir für unsere Politiker beten. Was ich damit sagen möchte, ist, schaut mal, was für Witze wir über unsere Politiker erzählen. Das heißt, die haben keinen guten Ruf, okay? Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir für unsere Politiker beten. Amen. Aber was es auch aufzeigt, ist einfach die Aktion, wie wir etwas ausleben, spricht davon, wer wir sind. Okay? Wie wir unser Leben ausleben, spricht davon, wer wir wirklich sind. Wir können zwar glauben und all diese Sachen, aber die Aktionen, die wir ausleben, sind eigentlich das, die wirklich davon sprechen, was wir eigentlich glauben. Okay? Das ist das, was wir eigentlich wirklich glauben. Wir glauben zwar im Kopf und so weiter, und deswegen sagt die Bibel, dass wir verändert werden sollen. Verändert. Seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, ein konstanter Prozess ist das, Verwandlung, den wir durchgehen müssen. Bevor ich zum Korintherbrief weitergehe, und heute wird es ein bisschen trocken, ich hoffe, das ist in Ordnung, ich versuche es nicht so trocken zu machen, weil heute geht es ums Götzenopferfleisch. Okay? Ich will einfach so ein paar Sachen ein bisschen gerade rücken, was das betrifft, okay? Weil ich weiß, vor allem in religiösen Kreisen, was das Götzenopferfleisch betrifft, ist ein Thema, okay? Hier essen wir hier keinen Döner, hier kaufen sie kein Demeter und hier kaufen sie kein Veleda und all diese Sachen. Und ich will einfach biblisch aufzeigen, was es eigentlich auf sich hat mit dem Götzenopferfleisch. Und können wir eine Sache machen, okay? Ihr betet mir nach, denkt nicht darüber nach, ihr betet mir einfach nach, okay? Sagt, Jesus, ich löse mich von jedem religiösen Geist. In Jesu Namen. Auch wenn es mir nicht passt. Auch wenn ich anders gelebt habe. In den letzten 50 Jahren. Aber ich löse mich von diesem Geist. Amen. Okay, Gott vergib ihnen, sie wussten nicht, was sie taten. Lass uns mal zu Jeremia 44 gehen. Jeremia 44, ab Vers 16, ist eine sehr interessante Bibelstelle. Okay, die hat jetzt erstmal weniger was damit zu tun mit unserem Korintherbrief, aber ich finde die Bibelstelle einfach gigantisch. Und zwar, schaut mal, Jeremia 44, Vers 16 bis 19. Was das Wort betrifft, hier spricht Jeremia zu den Juden, beziehungsweise nennen wir sie Israeliten, in dem Fall waren sie Juden, die sozusagen noch zurückgeblieben sind und nicht in die Gefangenschaft gegangen sind, aber zurückgeblieben sind in Jerusalem, beziehungsweise in Judäa. Und schaut mal, was er sagt. Was das Wort betrifft, dass du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören. So, hier sagen die, okay, zuerst sagen sie, hey, pass auf, gib uns ein Wort von Gott, gib uns ein Wort von Gott. Und dann sagen sie aber das Wort, das du uns geben wirst, wir werden nicht auf dich hören. Warum? Weil sie das Wort, das sie bekommen haben, ihnen nicht gepasst hat. Okay, das ist immer eine gute Reaktion. Nein, falsch. Schlechte Reaktion, okay? Sie haben alles gesehen, was Jeremia prophezeit hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Es hat ihnen nicht gepasst, haben sie nicht gewollt. Was sie mit Jeremia gemacht haben, dass der junge Mann so motiviert war, weiter zu prophezeien, das konnte nur Gott sein, weil er hat gesagt, shut up in my bone, okay? Er hat gesagt, das Feuer, ich konnte es nicht mehr aufhalten bei mir, ich musste es einfach. Es konnte einfach nur Gott sein. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gefoltert, sie haben ihn in die Zisterne, haben sie ihn einfach liegen lassen, er ist in Schlamm eingesunken, ohne Essen zu haben und all diese Sachen, und Gott sei Dank haben sie ihn nicht vergessen, dann hat er Essen. Das Leben, das er hatte, eine Katastrophe. Wer will ein Prophet sein? Alle lachen. Ja, ich will ein Prophet sein. Halt anders. Okay? Anders. Nicht so wie Jeremia. Anders. Und ich will so ein Prophet sein. Aber nicht wie Jeremia. Anders halt. Weißt du? So schön halt. Dann ist es kein Prophet mehr. Okay? Und er sagt, pass mal auf. Und sie sagen, weißt du was? Das Wort, das du zu uns verfällt, wir werden es nicht machen. Und schaut mal, wieso. Dann sagt sie, sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Mund hervorgegangen ist, der König des Himmels Rauchopfer darzubringen und Trankopfer zu spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Und das ist das Wichtige. Da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, der König des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Und wenn wir der König des Himmels Rauchopfer darbrachten und ihr Trankopfer spendeten, haben wir ihr da etwa ohne unsere Männer Kuchen bereitet, um sie so nachzubilden und ihr Trankopfer zu spenden? Schaut mal, was sie sagen. Sie sagen, die Frucht dessen, dass wir ihr Trankopfer geben, ist gigantisch. Und so sind viele Christen heutzutage. Sorry. Okay, ja, die Frucht, schau mal, mir geht's jetzt gut. Mir geht's ja jetzt gut. Okay, das werden wir immer wieder sagen. Hey Christen, manche Himmelskönige, okay, die katholischen Hintergrund sagen, ah, das ist Maria, okay? Okay, dann die vielleicht einen evangelischen Hintergrund sagen, ah, das ist der Geist der Diana, okay? Oder manche sagen, ah, das ist der religiöse Geist. Egal was es ist, hier geht's nicht in erster Linie um das, sondern es geht um das, was sie eigentlich bewirkt. Wie wir eigentlich nicht sein wollen. Das Gefühl, nach unseren Gefühlen zu gehen. Und oft sagen Christen, ah, ich fühle da was Schlechtes. Ich fühle da was. Und Gott benutzt Gefühle. Okay, das ist ganz wichtig. Gott benutzt Gefühle. Aber Gefühle sind nicht die Frucht, die wir messen. Okay? Gefühle sind nicht die Frucht, die wir messen, was richtig und was falsch ist. Ganz, ganz wichtig. Warum? Schaut mal, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir Endzeitlehre, okay? Und ich weiß nicht, die meisten von euch wissen, ich glaube es ein bisschen anders, okay, was die Endzeitlehre betrifft. Warum? Weil die Kirchengeschichte, alle haben es anders geglaubt, okay? Wie das, was in den letzten 120 Jahren gewesen ist. So, und wenn ich jetzt anfange zu sagen, pass auf, ich kann es dir auslegen, in der Bibel, ganz klar und deutlich, dass das, wie die meisten Christen Antichristen, über einen Antichristen glauben, das eigentlich falsch ist. Aber das Ding ist, wenn ich dir einen Antichristen nehme, habe ich dir deine Bestimmung weggenommen und das fühlt sich nicht gut an. So, und dann frage ich mich, wenn der Antichrist die Bestimmung ist, weißt du, die ganze Zeit gegen den Antichristen und gegen Dämonen und gegen den Teufel anzukämpfen, aber nicht Jesus anzubeten, nicht Jesus zu lieben, nicht sein Königreich auszustrahlen, wo irgendwie ist da eine Missbalance. So, aber wenn die Bestimmung das, was mich ausgemacht hat, immer dieser Kampf ist gegen das Böse und ich dir das wegnehme, dann fühlst du dich erstmal nicht gut. Warum? Weil ich habe dir etwas weggenommen, was ein Teil von dir war. So, heißt es, dass ich im Unrecht bin? Nein, die Bibel ist im Recht. Ich kann mich erinnern, als ich von Stolz frei geworden bin. Alle haben gejubelt, außer ich. Okay, alle fanden es total toll, dass ich von Stolz frei geworden bin, absolut. Aber ich habe mich elend gefühlt. Elend. 3 Tage habe ich mich gefühlt elend, wie ohne Bestimmung. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der kein Ziel hat, der keinen Weg hat, der keine Bestimmung hat, der kein Ziel hat. Das war für mich schrecklich. So wäre ich nach dem gegangen, hätte ich sagen, guck mal, die Frucht von Freisetzung, vom Stolz, kann ich vergessen, ich will den wieder haben. Das klingt zwar in unseren Sachen, es klingt irgendwie blöd, weil wir alle wissen, das ist doch ganz klar, wir müssen von dem Geist des Stolzes frei werden, absolut. Aber es gibt gewisse Sachen, wo der Feind so es schafft, uns irgendwie zu irgendetwas zu überzeugen, das wir eigentlich nicht loslassen wollen. Okay? Wie zum Beispiel, wenn ich dir sage, hey, Freisetzung ist das Einfachste der Welt. Warum? Ich zeig's dir biblisch auf. Aber wenn du nicht willst, dass Freisetzung was Einfaches ist, dann wird es nicht einfach für dich. Das ist einfach so. Guck dir die Bibel an. Freisetzung ist das Einfachste der Welt. Was schwer ist, es danach auszuleben. Ja, es ist ganz schwer. Für die meisten. Veränderung des Sinnes. Mein Leben muss angepasst werden. Ich darf nicht mehr so leben, wie ich davor gelebt habe. Warum? Weil wir müssen verändert werden. Seid nicht gleichförmig der Welt. Und all diese Sachen. Aber Freisetzung, schaut euch Jesus an. Freisetzung war so. Sogar in seiner Gegenwart fing sie schon an zu zittern, okay? Hat gesagt, bitte, 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 bitte. Dürfen wir sogar in die Schweine? Okay. Sie wussten nicht, was sie taten. Oder jemand, wenn du in der Ekklesia, in der Gemeinde bist, die Ordnungen auslebt, okay? Die Ordnungen auslebt, die Prinzipien auslebt, die wirklich Ekklesia so auslebt, wie in der Bibel steht. Und jemand, der das aber nicht mag, der das nicht mag, eigentlich gerne machen will, was er will, der fühlt sich da nicht wohl. Und dann versucht er 5 Jahre ein Teil der Ekklesia zu sein und dann funktioniert es irgendwie nicht. Ne? Und dann geht er raus, auf einmal fühlt er sich gut. Und die Frucht ist sozusagen, ich hätte eigentlich schon lang draußen sein sollen. Nein. Sondern ein rebellischer Geist fühlt sich in Ordnung nie gut. Das ist wirklich so. Das heißt, die Gefühle, die wir haben, sind nicht die Frucht, nach der wir richtig und falsch einordnen, sondern es ist die Schrift. Immer die Schrift. Schaut euch, sie sagen, Himmelskönig, als wir hier angebetet haben, dran gegangen, hey, da ging es uns gut. Und jetzt geht es uns schlecht. Ganz klar, Jeremia, du kannst kein guter Prophet sein. Sondern deswegen sind diese Prinzipien hier so wichtig. Das ist meine tiefste Überzeugung, ist, dass ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn er zu dir in gewissen Gebieten spricht, dass er irgendwann mal aufhört, in diesen Gebieten zu sprechen. Ich sage euch auch warum. Mein Sohn, ich kann euch nicht sagen, wie oft ich am Morgen zu ihm sagen muss, Benaftali, die großen drei. Okay, die großen drei sind bei uns. Zähne putzen, Haare kämmen und Gesicht waschen. Okay, die großen drei. Bis er in diesem Prinzip mal wandelt, dann werde ich nicht mehr sprechen müssen, weil es für ihn normal sein wird. Weil wenn er seine Zähne dann irgendwann mal nicht putzt, dann wird ihn seine Frau rausschmeißen. Okay, so, die großen drei sind ganz, ganz wichtig. So, irgendwann werde ich aufhören zu sprechen. So ist der Heilige Geist. Er spricht in so vielen Sachen zu uns. So vielen Sachen, bis wir in diesen Dingen wandeln, dann muss er nicht mehr zu uns sprechen. Deswegen ist es sehr interessant, wenn Leute kommen, Gott hat alles Mögliche irgendwann mal gesagt. So, aber der Heilige Geist ist Gott der Prinzipien, der sagt, pass mal auf, ich habe das Gesetz in eure Herzen geschrieben. So, jetzt wandelt danach. Das heißt, am Anfang musste der Heilige Geist zu einigen vielen Sachen zu mir sprechen, um mich zu beschützen. Aber als er mich da angefangen hat zu leiten, um in den Prinzipien zu wandeln, von moralischen Werten, von Gemeinde, von Gebet, von Gottesdienst und so weiter, irgendwann mal musste er nicht mehr zu mir sprechen. Warum? Er hat gesagt, okay, er wurde umgestaltet und jetzt wandelt er in dem. Genauso wie Benaftali. Bett machen, Benaftali, Bett machen, Benaftali, Bett machen, Benaftali, Bett machen. Hey, mein Mann, wirklich, Bett machen, Benaftali. Und siehe da, auf einmal macht er sein Bett. Wow. Und so sind die Prinzipien so oft auch mit uns, okay? Dass der Heilige Geist zu uns spricht. Aber wenn der Heilige Geist immer und immer wieder über das gleiche Thema zu uns spricht und immer so überführt, egal bei was es ist, heißt es, wir sind noch nicht umgestaltet. Noch nicht umgestaltet. Weil irgendwann mal hört die Überführung auf, aber ich hoffe, dass sie dann irgendwann mal aufhört, weil wir bereits in dem wandeln, okay? Das ist ganz wichtig. Und wenn ich aber nicht will, dann Leute, die dann da reinkommen und sagen, hey, weißt du was? Bei euch gibt es keine Freiheit. Weil da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So ganz einfach. Ganz einfache Frage, die ich dann immer stelle. Okay, nicht um böswillig zu sein, aber einfach um zu sehen, wie tief in dieser Offenbarung wandelt jemand. Sag ich, okay, was steht denn davor, vor diesem Bibelvers und danach? Keiner weiß es. Weil der Kontext ist sehr wichtig. Weil der Bibelvers wurde so rausgenommen aus der Bibel, dass niemand weiß, was links und rechts steht, nur dieser Bibelvers. Und der wird so auf alle möglichen Art und Weisen benutzt, wo Gott sich gedacht hat, boah, ich sehe Gott und denke mir, wow, aus dem Bibelvers habe ich das noch nie rausgelesen. Weißt du, so stelle ich mir manchmal Gott vor, okay? Wenn Christen manchmal manche Bibelverse benutzen über Jahre, ist so, wow, weißt du, wie Offenbarung für Gott oder so, weißt du? Aber was da davor steht, ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was für eine Freiheit? In die Herrlichkeit des Herrn einzutreten und Jesus Christus im Alten Testament zu erkennen. Und nicht, ich darf machen, was ich will. Das funktioniert nicht. Amen. Halleluja. Sag mal Amen. Ich versuche es positiv darzustellen. Okay. Also, das ist die Kunst. Die Kunst der Rhetorik ist, negative Sachen positiv darzustellen. Okay. Nein. Schaut mal, und jetzt zum Götzenopferfleisch. Okay. Wer von euch isst Döner? Wie könnt ihr nur? Okay. Hey, wer von euch isst Cevapcici? Wie könnt ihr nur? Hey, wir haben gestern. Hey, pass mal auf, wir waren gestern Cevapcici essen. Kannst du bitte Apple TV anmachen? Ich muss euch ein Bild zeigen, okay? Ich frag nicht danach, ob ich das Bild zeigen darf, okay? Ich zeig's einfach nur, okay? Wer ist dafür, dass ich einfach nur zeige? Okay, die Mehrheit, sehr gut. Passt mal auf, ich will euch ein Bild zeigen. Wir waren gestern Cevapcici essen. So, ich hoffe, ich kann das hier zeigen. Ja, ich kann das hier zeigen. Schaut mal, das ist ein Bruder von uns hier. Ja, habe ich an. So, schaut mal, das ist ein Bruder von uns. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 5. Schaut mal, die Cevapcici. Und unter diesem Brot, unter jedem Brot sind 10 Cevapcici drin. Und das ist alles nur vor Franco. Schaut. Sorry, Brother, das musste jetzt sein. Okay. Und wir waren gestern Cevapcici essen. Das war richtig gut. Aber wisst ihr was? Wo wir Cevapcici essen waren? Bei Muslimen. Und wisst ihr, was da stand an der Wand? Wirklich, was da stand an der Wand, da stand so eine Dankeskarte, die auf der Dankeskarte stand. Und wir danken diesem Restaurant für die Spende von 500 Euro für den Erbau unserer Moschee. Pfui! So, aber ich sage euch eins, so viele Christen hat das Restaurant noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Und weißt du, wie wir beten? Wir mit dem Bart und so weiter. Einer mit dem Bart. Wie wir beten? Wir beten. Vater, wir danken dir für dieses Essen, für diese Cevapcici. Vater, wir beten, dass hier alle gesegnet werden. Wir danken dir, Vater, Halleluja, für Multiplikation auf allen Ebenen unseres Lebens. Und wir sagen in Jesu Namen. Und alle, Amen. Das ist, weißt du? Und dann fragt er, hey, seid ihr hier von der Firma? Sag ich, nein, wir sind von der Gemeinde. Ah, okay. Halleluja. Ganz genau. So, und jetzt geht's zum Götzenopferfleisch, weil das ist Halalfleisch, okay, ganz wichtig. Okay, all diejenigen, die noch nicht Buße getan haben, vielleicht habt ihr gleich Zeit. Oder eine neue Erkenntnis. Schaut mal, 1. Korinther 8, wir haben ja bis zum 1. Korinther 7 sind wir gegangen. So, jetzt schaut mal, was hier steht. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und auf ihn hin ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie es bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn wir eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. So, das ist im 1. Korinther 8. Über Götzenopferfleisch werdet ihr an 5 oder 6 Bibelstellen sehen. Ihr werdet es sehen in 1. Korinther 8, ihr werdet es sehen in 1. Korinther 10, ihr werdet es sehen in Römer 14, ihr werdet es sehen in Apostelgeschichte 15, ihr werdet es sehen in Offenbarung 2,14 und Offenbarung 2,20, also 6 Bibelverse. Werdet ihr es über das Götzenopferfleisch. Wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen, werden wir diese Dinge falsch interpretieren, okay? Und ihr habt euch vom religiösen Geist gelöst, das ist schon mal gut, weil jetzt geht's weiter. Okay, aber schaut mal, was andere Bibelverse sagen. Apostelgeschichte 15, 29 zum Beispiel. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopferfleisch und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Offenbarung 2,14, das war Apostelgeschichte 15, 29, jetzt Offenbarung 2,14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So, jetzt habe ich euch ein paar Bibelverse vorgelesen, den ganzen 1. Korinther 8, und dann noch ein paar andere Bibelverse. So, was du liest im 1. Korinther 8, beziehungsweise auch im 1. Korinther 10, 23 bis 23, 33, liest du, hey, es ist überhaupt kein Thema, Götzenopferfleisch zu essen. Okay? Weil niemand wird angenehm vor Gott sein durchs Essen. Ob du isst oder nicht isst, macht dich nicht mehr oder weniger angenehm vor Gott. Das Thema ist, es geht hier um Selbstlosigkeit. Wie alles in der Bibel geht es auch hier um Selbstlosigkeit. Das bedeutet, er sagt, wenn aber dein Bruder oder deine Schwester in dem Fall oder in allen Fällen ein Problem damit hat, dass du es isst, dann sollst du es nicht machen. Obwohl es möglicherweise richtig ist, sollst du es trotzdem nicht machen. Und er sagt, und ich werde es nimmer mehr essen, wegen meines Bruders Willen, weil ich ihn so sehr liebe. Und schaut mal, was Paulus sagt, und wenn dich jemand im Tempel sogar sitzen sieht, Götzenopferfleisch zu essen. Und dich sieht jemand, dich sieht ein Bruder und er hat, und dadurch stößt sein Gewissen an, beziehungsweise auf einmal ist es ein Problem für ihn, sollst du es nicht machen. Aber Paulus sagt nicht, hey, du sollst nicht in den Tempel gehen und dort nicht essen. Das ist kein Problem. Nicht mal das ist ein Problem. Sondern er sagt, wenn dein Bruder dich sieht und es für ihn ein Problem ist, deswegen sollst du es nicht machen. Sei kein Anstoß. Im Sinne von, okay, hey, in der Stadt, trink möglicherweise kein Bier, weil wenn dich möglicherweise jemand sieht, ist das vielleicht ein Anstoß für ihn. Oder ein Wein. Oder was weiß ich alles. Okay, schaut mal. Halalfleisch ist in der Regel Götzenopferfleisch. Wisst ihr das? Okay, Halalfleisch ist Götzenopferfleisch. Warum? Halalfleisch in der Regel, ich kann es natürlich nicht sagen, dass alle das, ich weiß natürlich nicht, wie das Zertifikat verteilt wird, okay? Aber in der Regel, was Halalfleisch ist, dass das Tier, also kein Schwein, das Tier, sorry, der musste sein, wird geschlachtet in Richtung von Mekka und dann wird das Gebet gesprochen, dass nur Allah gibt, der einzige Gott ist. Okay, das ist Götzenopferfleisch. Oder wenn ich jetzt nach Indien gehe, da gibt es diese ganzen Tempel und dann diese ganzen Essen, die für diese Götter sind und all diese Sachen. So, und hier sehen wir Bibelstellen, die sagen, es ist in Ordnung, das zu essen, weil vor Gott kannst du nicht angenehmer oder weniger angenehm werden mit dem Essen. Und dann gibt es diese Bibelverse, die sagen, auf gar keinen Fall darfst du es essen. Was ist jetzt richtig? Und deswegen ist es so wichtig, vor allem, das ist ein gigantisches Beispiel, wie man eigentlich die Bibel interpretiert. Was du machst, wir haben hier nur 6 Bibelverse, okay? 6 Bibelverse, pack die zusammen, schau sie dir alle an und dann kommst du zur Offenbarung. Was ist eigentlich das Problem? Wieso sagt er in manchen Stellen, Götzenopferfleisch ist nicht in Ordnung, an manchen Stellen sagt er, hey, total kein Problem. Und das ist unheimlich wichtig zu verstehen, weil ich glaube, dass es uns freisetzt. So, ich sage euch, ich habe kein Problem, Demeter zu benutzen. Ich habe kein Problem, Halalfleisch zu essen. Ich habe kein Problem, koscheres Fleisch zu essen. Aber schaut mal, das ist so wichtig. Und nachher werden wir eine Frage-Antwort-Session machen. Okay, das heißt, ihr könnt eure Fragen euch aufschreiben. Schon mal überlegen. 1. Korinther 10, 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Schaut mal, was sagt er hier? Und hier der ganze Bibelvers, beziehungsweise der ganze Kontext hier geht ums Essen. Ums Götzenopferfleisch. Und er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. So, mit was können wir das vergleichen? Schaut mal. Ich meide Schweinefleisch. Okay? Aus religiösen Gewissensbissen meide ich Schweinefleisch. Nein. Okay, nein. Ich meide Schweinefleisch, weil es einfach ungesünder ist wie anderes Fleisch. Aber ist es mir erlaubt? Absolut. Hey, ich meide, wie heißen diese, aus dem Wasser, aus dem Meer? Muss mag ich sowieso nicht, das mag der Ivo. Der ist komisch. Krabben und diese Scampis. Oh my goodness, allein das Wort klingt schon gut. Scampis, ich liebe Scampis, Mann. Ich liebe Scampis, aber ich esse in der Regel nicht, okay? Weil sie einfach nicht so gesund sind. Okay, so, aber ist es mir erlaubt? Absolut ist es mir erlaubt, die zu essen. Aber da steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut. Also, das müsst ihr jetzt geistlich sehen, weil Schweinefleisch erbaut schon, okay? Es erbaut schon, aber geistlich gesehen, gesundheitlich gesehen, erbaut es nicht, okay? Aber es ist mir erlaubt, absolut, es ist mir erlaubt. Weil die Bibel sagt, es ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt zu essen. Und schaut mal, was ihr sagt. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und hier geht es um Götzenopferfleisch. Und dann sagt der Vers 25, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Es geht hier um Götzenopferfleisch. Und er sagt, wenn es auf dem Markt verkauft wird, ess es. Ohne dein Gewissen zu tun, ess es. Du hast die Freiheit, es zu essen. Ess es. Okay, und wenn du es isst, mach. Das ist ich, okay? Ich habe ja gesagt, ich habe meine Ernährung gestellt. Aber wenn ich mal esse, dann ist bei mir. Okay? Meine Brüder links und rechts neben mir, die haben nichts mehr von mir gehört gestern, okay? Ich bin normalerweise schon kommunikativ, aber wenn es um Cevapcici geht, ist ein. Weißt du, ich verstehe das nicht. Wie kann das jemand mit Gabel und Messer essen? Das verstehe ich nicht, okay? Das geht mir nicht in den Kopf, sondern das ist. Voll mit Fett und die Finger sind so fettig. Okay, und das Brot ist so in Fett. Okay, und dann nimmst du ein Stück von dem Brot und mit diesem Brot packst du ein Cevapcici und dann machst du. Und alles, das ganze Ding drumherum, davor, danach, mittendrin ist. Okay, und dann habe ich 10 Stück gegessen und es ist noch immer. Und ich sage, hey, komm, okay, Stefan, wir teilen uns noch eine. Okay. Und dann heute Morgen sage ich, ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe so schlecht, weil normalerweise esse ich nicht später wie 19 Uhr und dann normalerweise was ganz Kleines. Aber gestern war ich so in Fett. Okay, und dann fragt mich noch ein Bruder, willst du noch eine Baklava? Ich so, nein, bitte nicht. Baklava ist etwas, was Süßes. Das ist so süß, dass du denkst, das drumherum ist Wasser. Dabei ist komplett Zucker. Okay, das ist so süß, okay. Ich habe gesagt, nein, danke. Aber alles, was auf dem Fleischmarkt ist, egal ob es Götzenopferfleisch ist oder nicht, es ist gut. Du darfst es kaufen. Schaut mal, Vers 28. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst nicht um jenes Willen, der es anzeigt, um des Gewissens Willen. Nein, ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Wenn jemand zu dir sagt am Fleischmarkt, pass auf, ey, das haben wir uns am Gott geopfert, sagt er, kauf's nicht. Aber nicht, weil es nicht für dich in Ordnung ist, sondern um des Gewissens des anderen. Für dich wäre es eigentlich okay. Warum? Weil alles, was ich segne, ist gesegnet. Okay? Und ihr kennt ja vom Smith Wigglesworth, als der mal vor einem Spanferkel saß, hat er diese Spanferkel angeguckt und hat gesagt, Gott, wenn du segnen kannst, was du mal verflucht hast, segne dieses Schwein. Okay. Und er hat's gegessen. Halleluja, er hat's gegessen. Und so gibt es. Und schau mal, wie wichtig das ist. Aber wiederum, wir haben einfach diese Bibelverse, die sagen, Götzenopferfleisch sollen wir nicht essen. Und jetzt ist es wichtig, was meint Gott eigentlich damit? Okay. Und da ist es wichtig, dass wir, schaut mal, Vers 18 bis 22, das sind die Verse vor 1. Korinther 10, 23 bis 23. Ganz wichtig, der 14. Vers ist der wichtige hier. Darum, meine Geliebten, flieht dem Götzendienst. Flieht dem Götzendienst. Und dann ab Vers 18. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind sie nicht, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Komplette Verwirrung. Und dann geht er weiter mit diesem Vers ab. Und Vers 23 sagt uns, also der nächste Vers sagt uns dann, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und dann sagt er, alles, was auf dem Fleisch macht, Götzenfleisch, Opferfleisch. Wenn jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, ihr dürft es eigentlich essen, aber um des Gewissens willen von dem anderen sollt ihr es nicht nehmen. Aber davor sagt er, wenn ihr Götzenopferfleisch mit jemandem isst, dann habt ihr, was? Gemeinschaft mit Dämonen. Was meint die Bibel jetzt damit? Und schaut mal, Offenbarung, das ist Offenbarung, vorhin haben wir den Bibelvers gesehen. Offenbarung 2,14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, die dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israel hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So, und jetzt gehen wir zum 4. Mose 25. Schaut mal, 4. Mose 25, was ist da wirklich passiert? Okay, hier sagt Johannes zu der Gemeinde, er hat was gegen die Lehre Bileams. Gegen sie. Und hier geht es um die Lehre Bileams. Die Lehre Bileams, die sie dazu verleitet, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. So, aber was ist das für Götzenopferfleisch? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das, wenn wir das verstehen, dann ist es so klar und deutlich und du wirst dich nie wieder fragen, ob es in Ordnung ist, etwas zu essen oder nicht. Schaut mal, 4. Mose 25, 1 bis 2. Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und das ist das Problem, wann wir Götzenopferfleisch nicht essen dürfen. Und zwar, wenn es in einer Zeremonie geschieht an andere Götter. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn du einer Zeremonie beitrittst, wo das gegessen wird, dann hast du Anteil am Tisch mit den Dämonen. Aber alles andere, er sagt ja sogar zu ihnen, wenn du im Tempel liegst und isst, ist es nicht mein Problem. Sondern der Zeremonie beizutreten. Warum? Weil wenn du der Zeremonie beitrittst, dann hast du Gemeinschaft mit Dämonen. Warum? Weil er vergleicht es mit dem Abendmahl. Du kannst nicht Anteil haben am Kelch der Dämonen und am Kelch des Herrn. So, was ist der Kelch des Herrn? Das ist die Gemeinschaft, das ist die Zeremonie, wo wir Jesus Christus andenken und die Kraft dessen, was er am Kreuz für uns getan hat, freisetzen in unserer Mitte. Genauso sagt er aber, wenn du einer Zeremonie beitrittst, sag es, wo andere Götter angebetet werden, dann setzt du dich da zusammen, hast du Anteil und Gemeinschaft mit Dämonen, setzt du etwas frei in deinem Leben, das du eigentlich gar nicht haben möchtest. Und das ist das. Und genauso war das aber auch mit Isabel in Offenbarung 2,20. Und Paulus hat ein Problem in Verse 14 bis 22 mit den Leuten, die sozusagen sagen, ist ja nur eine Zeremonie. Ich glaube ja was anderes. Weißt, mir kann das ja nichts. Weißt, ich glaube ja was anderes. Und, oder jetzt zum Beispiel Hindu-Tempel. Ich gehe nicht in den Hindu-Tempel rein. Habe ich Angst? Nein, ich habe keine Angst. Dort wird sehr viel gegessen. Aber ich will keinen Anteil haben und keine Gemeinschaft haben mit Dämonen. Dürfte ich in den Tempel gehen und dort sozusagen die Speise mir nehmen? Ja. Aber wenn es eine Zeremonie wäre, die ich da beitrete und diesem in diesem Fest dieses Götzenopferfleisch essen würde, dann habe ich Gemeinschaft mit Dämonen und nicht Gemeinschaft mit dem Herrn. So, jetzt machen diese Bibelverse total Sinn. Jetzt machen diese Bibelverse total Sinn, dass Paulus sogar einmal sagt, hey, du sollst es nicht machen, und auf einmal sagt er, hey, du darfst es machen, sogar im selben Kapitel. Okay, damals gab es keine Kapitel, aber im selben Zusammenhang. So, aber er meint, dass du an den, sozusagen, okay, pass mal auf, ich liebe Moslems, ich liebe Hindus, okay, aber ich glaube, es gibt nur einen Weg zum Herrn. Ich glaube, es gibt nur einen Gott. Okay, aber das glauben die auch, deswegen sollen sie nicht böse sein. Okay, die glauben auch, es gibt nur Allah, okay? So, aber ich glaube, es gibt nur Jesus. Und ich glaube, dass jeder Moslem, jeder Hindu, jeder Buddhist, jeder, was gibt's alles? Habe ich schon, Hindus. Egal. Anyways, jeder braucht Jesus Christus, um errettet zu werden. Jeder braucht es. Es gibt keinen anderen Weg, okay? Es gibt keinen anderen Weg. So, und wenn sie aber andere Götter anbeten, was ist das? Das sind Dämonen, okay? Das sind Dämonen. Okay, und das ist nichts Schlimmes, also, dass ich das glaube. Okay, weil die glauben es von mir ja eigentlich auch. Okay, aber ich habe halt recht, das ist das Problem. Okay. Naja, anyways. So, das bedeutet, mache ich beim Zuckerfest von Türken mit? Nein. Mache ich bei den Hindu-Festen am Ganges-Fluss bei den Hindus mit? Nein. Mach ich nicht. Warum? Weil ich will keinen Anteil haben und am Tisch der Dämonen, sondern nur am Kelch des Herrn. So, das bedeutet, das Problem ist nicht Götzenopferfleisch oder nicht. Das Problem ist, an was hast du Anteil? Deswegen, wenn etwas halal ist, geh zu deinem Döner und ess es. So, ich meide Döner. Erstens, weil ich glaube, dass es nicht ganz so gesund ist. Okay, ich glaube das. Okay, vielleicht bin ich verblendet, aber ich glaube das. Dass es nicht ganz so gesund ist. Ich glaube, dass meine Frau gesünder kocht, wenn sie kocht. Spaß. Ich glaube, dass es nicht ganz so gesund ist. Und das Zweite ist, ich will gewisse Sachen nicht so unterstützen. Okay, so. Wir waren gestern Chibabchisch essen. Werde ich dort jemals hingehen? Auf jeden Fall. Wird es zu meinem Lieblingsrestaurant? Nein. Okay, wenn du ein neues Restaurant eröffnest, wird das mein Lieblingsrestaurant sein. Warum? Weil ich unterstütze eine gute Sache mit dem, was du machst. Okay, wieso ist es, wisst ihr, wenn ich in Amerika bin, wenn ich in Italien, in Kroatien bin, egal wo ich bin, wenn ich da eine Eisdiele sehe, ich kann da kein Eis essen. Ich habe den Eindruck, ich betrüge einen Theo. Okay, so, das ist so, hey, das geht nicht, okay? Und wenn ich mal mir eins hole, ist so, ich muss mich verstecken. Okay, wie wenn ich was Falsches tue. Wie wenn, okay. So, das bedeutet, auf jeden Fall werde ich dort so mein, weißt du, in meinem Kopf ist so, hey, ich würde mal gern das Eis von der anderen Eisdiele probieren. Nicht, weil ich gerne das probieren möchte, sondern einfach mal so zu checken, aber ich krieg's nicht übers Herz. Okay, ich krieg's einfach nicht übers Herz und das ist gut so. Okay. So, das heißt, so, ich versuche dieses Restaurant, wo wir jetzt essen waren, werde ich nicht zu meinem Lieblingsrestaurant machen. Warum? Weil ich merke, die unterstützen eine Sache, die ich nicht gutheiße. Okay, und geht nicht. Nein, die spenden, um Moscheen zu bauen, okay? Und so und sowas unterstütze ich nicht. So, hat aber Gott ein Problem, wenn ich dorthin gehe? Nein, weil er hat ein Problem, wenn ich Zeremonien beitrete. Okay, Zeremonien beitreten. Weil, genau, aber ich für meinen Teil sage, hey, weißt du, ich will das nicht unterstützen, aber ab und zu habe ich halt echt Bock auf Chivapchichi. Okay, oh, Ise mag nicht, wenn ich Bock sage. Ich habe voll Lust auf Chivapchichi. So, Demeter, oder was weiß ich, Demeter ist ja auch sowas. Das ist durch eine Zeremonie durchgegangen, an irgendwelchen Göttern und so weiter, der Erde, keine Ahnung, was weiß ich. Und das ist sozusagen Götzenopfer essen. Also nicht Fleisch, aber Götzenopfer essen. So, habe ich ein Problem damit? Nein. Überhaupt nicht, wieso? Ich trete ja nicht der Zeremonie bei. Alles, was auf dem Fleischmarkt, Edeka ist ein Fleischmarkt, oder alles auf dem Markt, Edeka, Alnatura, da gehen wir alle essen. Alnatura wird die Erde angebetet. Ja, klar. Geht alle zum Naturgut. Spaß. Nein, ist wirklich so. Ja, klar ist so. Aber who cares? Who cares? Die Bibel sagt, who cares? Es ist egal. Esst, alles ist gut. Nicht alles ist nützlich, aber ihr dürft es alle essen. So, wenn du aber daneben Al-Jahwe aufmachst mit den gleichen Produkten, werde ich zu dir einkaufen gehen. Ist doch normal. Dann gehe ich zu dir einkaufen. Okay, das ist doch ganz normal. Das ist, weißt du? Aber, so, weißt du, wenn du das natürlichen Leuten sagst, natürlichen Leuten, wir sind auch alle natürlich, okay. Okay, ich bin auch natürlich. Ist es so, weißt du, wenn ich sage, hey, über Dämonen zu reden, ist ja sowieso verrückt im Westen, okay. Weißt du, 80% der Welt glaubt an Dämonen und alles, und wir aus dem Westen denken, wir sind so schlau, 15%, 20%, und wir glauben nicht an den Dämonen. Ich nehme dich mal mit nach Indien, wenn sie mal 4-5 Meter in die Luft springen und so weiter. Halleluja. Darf ich vielleicht nicht machen, weil die würden sie gleich zur Olympiade anmelden, aber... Anyways. Halleluja, Gott. Ich liebe dich, Jesus. Halleluja. Oh Mann. Oh Mann. Wir waren so schlimm, ey. Hey, wo wir jung waren, wir waren voll schlimm. Wann war das? Also, weißt du, das war schon lange. Ich habe vor kurzem jemanden gehört, der jemanden gesehen hat, nach 40 Jahren mal wieder, und beide Diener des Evangeliums. Und der eine sagt, hey, so schön wieder zu sehen. Und sagte, hey, wir haben das letzte Mal getroffen, als Gott noch jung war. Weißt du, also, der Alte an Tagen. Hey, was wir gemacht haben, Herr, ich habe so oft Buße getan und du hast mir vergeben. Gott ist so gut. Halleluja. Was wir gemacht haben, als wir in Kroatien waren, oh Mann, ich weiß nicht, wer alles dabei war, aber ich kann mich an Nathalie erinnern. Das kann ich mich erinnern. Oh Mann. Hey, wir fanden das mit den Dämonen total lustig, okay? Das war schon, hey, das erste Mal, als ein Dämon abgegangen ist in meiner Nähe, junger Fisch, bin ich aufgesprungen. Hey, da war ich nicht mehr, hör war so, da war so, junger Fisch, das war echt scharf. Bis ich dann gemerkt habe, hey, was für eine Kraft in mir ist. Ich kann mich erinnern, als einer mir entgegenkam und der, ich bring dich um, hat er gesagt, weißt du, und ich so, Shakarababababashe, und hab nur in Sprachen gebetet, der Typ ist wie gegen eine Wand gefahren und auf den Boden. Und ich so, oh, Shakarababababashe. Gott hat seinen Spaß gehabt, Halleluja. Niemand kann mir erzählen, dass diese geistliche Welt nicht gibt. Ich habe das von Anfang an so erlebt. Ich kann mich erinnern, ich habe mir Spaß dabei gemacht. Ich war 19, Gott hat mir vergeben, ihr müsst mir auch. Ich war 19. Oh, ey, und das war so interessant mit dem Sprachengebet. Und dann habe ich in mir gebetet und neben Leuten, wo ich weiß, dass sie besessen waren. Okay, und dann fing ich an. Nur so, Mund zu, und in meinem Geist habe ich in Sprachen gebetet. Und der Dämon neben mir. Hör auf, in Sprachen zu beten. Halleluja. Weil Atmosphäre verändert wird. Weil Atmosphäre verändert wird. Und die spüren Atmosphäre. Die spüren Atmosphäre, fühlen sich da nicht wohl. Was wir gemacht haben, oh Mann, ey, das ist wirklich, wir waren schlimm. Okay, das war irgendwie interessant, hey, das war so echt interessant. Wir waren 19 und wir sind in ein Café reingegangen und in dem Café war es voll, wir haben keinen Platz gehabt. Und wir haben gedacht, okay, wie machen wir das? Ja, da haben wir eine Person mitgenommen, die dämonisiert war. Haben sie in die Mitte vom Raum gestellt und haben im Geist angefangen, so zu beten. Und sie ging dann ab, weißt du, so was weiß ich, Kopf 360 Grad, keine Ahnung, was war. Auf einmal, wir hatten das ganze Café für uns alleine. Meine Schuld, meine übergroße Schuld. Solche Sachen, wisst ihr, wir lachen heute darüber. Ich habe wirklich Buße dafür getan. Okay, ich habe Buße dafür getan. Aber auf der anderen Seite bin ich schon dankbar, sowas durchgemacht zu haben. Genau, weil als junger Christ, der nicht mal in Autorität gewachsen ist, aber durch das, was Gott mir, die Ausstattung, die uns Gott gegeben hat, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, welche Auswirkung das hat, das ist fantastisch. Das ist gigantisch. Deswegen bin ich jemand, der mehr betet in Sprachen wie ihr alle. So, wie Paulus sagt, wirklich, die ganze Zeit konstant, in mir, ich bin ständig am Beten. Und die ist ebenso. weil das so viel Kraft hat, weil das Atmosphäre verändert. Das Ding ist, ich habe es erlebt. Du kannst mir nicht erzählen, ich sitze so da, sag gar nichts und bete in Sprachen und auf einmal dreht sich jemand, dieser Dämon, um und sagt zu mir, hör auf, in Sprachen zu beten. Es wird Atmosphäre werden, deswegen Sprachengebet ist so gigantisch. Genau, aber zurück zum Götzenopferfleisch. Okay. Wir dürfen alles essen. Alles ist uns erlaubt, nicht alles erbaut. Okay, das ist ganz wichtig. Ich mag Schrimps, aber sie erbauen definitiv nicht. Okay, aber darf ich sie essen? Absolut, absolut. So, das nächste ist, wenn es aber zeremonielles Fleisch ist, wenn du in einer Zeremonie bist, wenn es ein Fest ist, wo anderen Göttern geopfert wird, dann darfst du dieses Fleisch nicht essen. Weil die Bibel sagt, dass wir dann einen Anteil haben und Gemeinschaft am Tisch der Dämonen. Und das wollen wir nicht. Okay? Im Westen ist es so, so ein Blödsinn. Nein, nein, das ist das, was die Bibel sagt. Und das ist das, was die Israeliten damals zu Jeremia gesagt haben. Was? Guck mal, wenn wir, weißt du, was soll passieren? Hey, wir sind hier im Westen, wir haben Verständnis. Damals, die waren noch ein bisschen primitiv. Was, Dämonen? Dämonen gibt es nicht. Nein, 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 nein. Wenn die Bibel das sagt, dass Dämonen gibt, dann gibt es Dämonen. Wenn die Bibel sagt, dass wir Zeremonie nicht beitreten sollen, weil wir Gemeinschaft sonst haben mit Dämonen, dann machen wir das nicht. Weil das die Bibel sagt. Egal, wie wir uns fühlen. Auch wenn Freunde von mir sich verletzt fühlen, abgelehnt fühlen, all diese Sachen. I'm sorry. Ich habe keine Gemeinschaft mit Dämonen. Sage ich das denen so? Nein. Okay, natürlich nicht. Okay, das ist ganz wichtig. Ich sage denen, pass auf, du weißt, ich glaube anders und weißt du was? Ich glaube, du brauchst auch Jesus. Genau, also natürlich jetzt. Genau, aber sage ich zu denen, hey, du hast Gemeinschaft mit den Dämonen und ich nicht. Weil das ganze Ding hier geht um Selbstlosigkeit. Er sagt, alles ist dir erlaubt, aber wenn es ein Anschluss ist für deinen Bruder, mach es nicht. Um wen geht's da? Nicht um mich, um ihn. Das Problem ist, wenn wir aber weiterhin, wenn wir leben, dass die Welt sich um mich dreht, dass es um meine Gefühle geht, dass es darum geht, was ich gerne hätte, dann werden wir dort nicht hinkommen. Weißt du, dann werden wir sagen, ist doch nicht mein Problem, ist sein Problem. Das ist ja das Typische, okay? Ich mache, was ich will. Wenn er ein Problem damit hat, ist sein Problem, nicht mein Problem, okay? Nein, nein. Die Bibel sagt, nochmal, zwei Schritte kann ich, links, rechts. Die Bibel sagt, dass wir sonst sündigen. Wir sündigen, wenn wir nicht auf unsere Geschwister Acht geben. Und das, wenn wir sagen, pff, ist doch mir egal, weißt, wenn der ein Problem hat, dass ich Döner esse, ist doch sein Problem. Er muss, geh, hol dir Freisetzung. Falsch, nein. Sondern wir haben Verantwortung. Wenn ich sehe, jemand hat ein Problem damit, heißt es, er ist noch nicht so weit, weil das sagt die Bibel. Was mache ich? Ich gehe raus. So, und das ist zum Beispiel ein großes Thema zwischen Petrus und Paulus. Wer hatte Recht? Weil Paulus geschrieben hat, denken viele, Paulus hat Recht. Aber möglicherweise hatte Petrus Recht. Paulus sagt, ich bin ihm ins Gesicht getreten und habe ihm gesagt, dass er ein Heuchler ist. Warum? Weil er saß zu Tisch mit Ungläubigen und hat dieses Unreine gegessen. Aber dann, als Juden kamen, ist er sofort aufgestanden und hat gesagt, wie ein Heuchler. Und ich bin ihm ins Gesicht getreten. Aber was er eigentlich sagt, ist, in dem, was er beschreibt in Korinther, ist, dass Paulus eigentlich genau richtig, dass Petrus eigentlich richtig reagiert hat. Weil er sagt, wenn ein Bruder von dir ein Problem damit hat, so, es ist schon ein Dilemma, weil das Ding ist, hier kommen Juden, er steht auf, und um ihnen zu gefallen, aber hier hast du dann die aus der Welt, denen bist du halt ein Anstoß. Ist natürlich eine schwierige Situation. Aber rein vom Prinzip, sogar wie es Paulus beschreibt, hat er eigentlich das Richtige getan, was die Juden betrifft. Weil er sagt ja selber, wenn es ein Anstoß wie dein Bruder ist, mach es nicht. Und sogar Paulus sagt, ich werde es nimmer mehr machen, wenn es ein Anstoß ist für meine Geschwister. Deswegen, zum Beispiel Juden werden definitiv sagen, messianische Juden werden definitiv sagen, dass Petrus Recht hatte. Aber klar, wie im Westen, weil es Paulus geschrieben hat, würden sagen, hey, guck mal, Petrus, voll der Heuchler war der. Und trotzdem wurde er benutzt von Gott. Nein, nein. Nein, nein. Ich kann dir nicht sagen, wer recht hatte. Aber ich kann dir sagen, weißt du was? Nachdem, wie er es beschrieben hat, hat Petrus mit Sicherheit mit einer richtigen Herzenshaltung versucht, es richtig zu machen. Nur, er war halt ein Anstoß dann für die anderen. Das war voll die Zwickmühle. Voll die Zwickmühle. Okay, das ist wie eine Zwickmühle, wenn deine Frau was angezogen hat, das dir nicht gefällt und sie dich fragt, wie gefällt es dir? Ist auch eine Zwickmühle. Okay, weil du kannst nichts Richtiges sagen. Gut. Weißt du? Die gefällt es nicht. Aber weißt du, Zwickmühle, kannst du nicht, weißt du, kannst nur ins Fettnäpfchen treten, okay? Das Ding ist, Gott ist so gut. Gott ist so gut, dass wir, schaut mal, und das ist mein Schlussbibelvers. Römer 14, 7, weil Römer 14 handelt auch ums Götzenopferfleisch. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir bewerten niemanden nach dem, was er ist. Wir bewerten nur nach dem, wie viel Gerechtigkeit, Friede und Freude in dir ist. So, heißt, wenn ich zu wenig Freude in dir sehe, sage ich, hey, du brauchst mehr Freude. Nein, ich helfe dir, in mehr Freude hineinzukommen. Weil das ist Selbstlosigkeit. Dafür bin ich da, dafür lebe ich. Dafür hat er uns geschaffen, selbstlos zu sein. Er hat uns nicht geschaffen, egoistisch zu sein. Wenn er uns dafür nicht geschaffen hat, werden wir nie glücklich werden. Im Egoismus werden wir nie glücklich werden. Du kannst so viel haben, wie du willst. Deine Augen können Ausschau halten nach so vielen Dingen. Und du kannst alles bekommen, was deine Augen gerne möchten. Du wirst sehen, nach 2 Wochen wird es so uninteressant. Und trotzdem wirst du nicht glücklich ist. Das, was dich glücklich macht, ist Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit ist etwas, was glücklich macht. Das Ding ist, wir sind es nicht gewohnt, selbstlos zu sein. Wir sind es nicht gewohnt. Aber wenn wir anfangen, verändert zu werden, infolge der Gewöhnung erhalten wir geübte Sinne. Das bedeutet, wenn wir anfangen, in der Gewöhnung zu machen, selbstlos zu sein, haben wir eine Bestimmung und ihr werdet sehen, wie viel Freude es macht, dem Königreich Gottes zu dienen. Weil es um Selbstlosigkeit geht. Gott hat uns da so geschaffen, selbst zu sein. Er hat es uns offenbart mit seinem eigenen Leben, dass er gesagt hat, ich gehe ans Kreuz für dich. Ich gehe ans Kreuz. Manche haben das so erkannt, dass es um Jesus Christus geht. Schaut mal, es geht nicht als Martha und Maria, beziehungsweise war es Martha, als sie zu Jesus kam und sie gesagt hat, Jesus, komm, Lazarus, er ist am Sterben, wir brauchen dich. Und was er geschrieben hat, sie hat nicht geschrieben, Jesus, Lazarus, der dich so sehr geliebt hat, sondern sie hat geschrieben, Jesus, der Lazarus, den du so sehr geliebt hast. Wenn wir danach Ausschau halten, wie sehr wir ihn lieben und das der Maßstab ist, wie sehr wir in seine Gegenwart treten können, würden wir nie erfolgreich sein. Aber wenn der Maßstab immer das ist, Jesus, du hast uns so sehr geliebt, ja, führ uns in deine Gegenwart hinein. Das ist das. Deswegen sagt die Bibel, hey, nicht weil wir ihn so sehr geliebt haben, weil er sein Leben für die Welt gegeben hat, dürfen wir zu ihm hintreten. Nein, er sagt, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Er sagt nicht, liebt ihr ihn und dann werdet ihr errettet. Nein, er sagt, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Martha und Maria schreiben an Jesus, sagen, Jesus, Lazarus, den du geliebt hast. Weil sie wissen, dass der Glaube und die Gnade und die Liebe, die Jesus für ihn hat, viel größer ist als das, was Lazarus für ihn hatte. Und deswegen auf der Grundlage, sagen sie, bitte, auf der Grundlage deiner Liebe, komm zu ihm. Nicht, weil er dich so sehr geliebt hat. Hey, wenn ich am Sterben liegen würde, dann betet nicht, hier wo er dich so sehr geliebt hat, bitte errette ihn. Für Heiligen. Nein, er sagt, Jesus, du hast hier wo er so sehr geliebt und liebst ihn so sehr, bitte. Wenn ihr betet für mich, bitte betet so. Weil die Liebe, die er für mich hat, kann ich nicht vergleichen mit der Liebe, die ich habe. Ich kann nur sagen, bitte verwandle mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, fühle mich von Liebe zu Liebe. Ich will dich immer mehr lieben, immer mehr lieben. Aber ich sage immer, hey Jesus, erhör meine Gebete nicht auf der Grundlage meiner Liebe, die ich für dich habe, sondern erhör meine Gebete auf der Grundlage der Liebe, die du für mich hast, die du für die Welt hast. Weil das ist die Grundlage, die er rettet. Weil er ist. Er ist. Und Martha und Maria sagen, Jesus, komm bitte, Lazarus ist am Sterben, den du so sehr geliebt hast, den du so sehr geliebt hast. Die Grundlage ist Liebe und Selbstlosigkeit, auch beim Götzenopferfleisch. Das heißt, Götzenopferfleisch, alles was auf dem Markt verkauft wird, esst. Götzenopferfleisch, egal was es ist, esst. Und wenn euch jemand kommt und sagt, hey, pass auf, das ist Götzenopferfleisch, ich weiß nicht, ob du das essen darfst, sagst du, okay, hey, ich esse es nicht. Aber die Bibel sagt nicht um deines Gewissens willen, sondern um dessen, der es dir gesagt hat. Aber wenn es dann um Zeremonien geht, wo andere Dämonen angebetet werden, andere Götter angebetet werden und da Opferfleisch und Opferessen gegessen wird, da dürfen wir nicht teilnehmen. Weil da würden wir teilnehmen am Kelch der Dämonen. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Das heißt, es ist nicht Götzenopferfleisch oder nicht. Es ist nicht Halal oder nicht. Sondern es ist, bist du in der Zeremonie oder nicht. Und dann machen diese ganzen Bibelverse Sinn. Denn das Reich Gottes ist nicht im Essen oder Trinken. Wir aus dem Balkan, wir müssen das erstmal lernen. Bei uns ist alles Essen und Trinken. Okay? Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus, errette unsere Stadt, die du so sehr liebst. Nicht, weil wir so stark beten, die du so sehr liebst. Jesus, komm und errette unsere Familie, die du so sehr liebst. Nicht, weil ich sie so sehr liebe, die du sie so sehr liebst. Amen. Amen.